Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal war es sogar ein Gespräch zu einem quasi aktuellen Anlass. Und zwar habe ich gesprochen mit dem Illustrator Rino Pelli, der auch hier in Hamburg lebt, wo ich auch lebe, über seine Arbeit und vor allem auch die gute erste Hälfte dieses Gesprächs, das uns jetzt hier alle gleich gemeinsam erwarten wird, über seine Arbeit an einem seiner jüngsten Projekte, und zwar seine Mitarbeit an dem Gollum-Spiel von Daedalic. Jetzt muss ich ganz kurz ausholen für all jene, die diese Story nicht mitbekommen haben, um zu erklären, warum ich das hier so voranstelle. Und ich verspreche, ich mache es ganz kurz für all jene, die die Geschichte schon kennen. Es ist eigentlich ganz einfach. Daedalic, hier ein Hamburger Publisher, aber auch Entwickler, noch bis vor kurzem zumindest, den es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, der hat jetzt dieses Jahr ein Spiel veröffentlicht. Ich nenne es jetzt einfach mal ein Action-Plattformer. In dem es um die berühmte Herr-der-Ringe-Figur Gollum geht. Und in diesem Spiel, ohne jetzt da zu viel zu verraten oder zu erzählen, zeichnen die Entwickler, Entwicklerinnen ein bisschen die Geschichte dieses Wesens nach, das ja dann später in den Kinofilmen, wir erinnern uns alle, diese ganz große und wichtige Rolle zuteil bekommen wird. Und in diesem Spiel erfahren wir, was denn mit Gollum so davor alles passiert ist. Und dieses Spiel funktioniert, ich habe es jetzt Action-Plattformer genannt, im Grunde ist es falsch, aber es fühlte sich an wie ein Action-Plattformer, sollte eigentlich mal ein Schleichspiel werden. Und ihr merkt schon bei meinem beschreibenden Rumgegurke, hat nicht so hingehauen. Leider nicht so ein tolles Spiel geworden. An der Stelle empfehle ich gerne mal meine eigene Besprechung von diesem Spiel, das ich gemeinsam unternommen habe mit André Peschke bei The Pot drüben, bei denen ich auch im Team involviert bin, und da haben wir über dieses Spiel gesprochen und dabei etwas versucht, was zu diesem Zeitpunkt, als das Spiel jetzt erschienen ist, Mitte diesen Jahres, leider muss man ja sagen, kaum ein anderer Kritikerin versucht haben, nämlich fair an das Spiel heranzugehen und erstmal zu gucken, wie ist es denn nun tatsächlich, denn ich sag mal, die Menschen da draußen, die Reviews schreiben, Tests schreiben oder irgendwelche Podcasts über dieses Spiel aufgenommen haben, haben sich in großen Teilen für meinen Geschmack geradezu überbordend daran ergötzt, wie dieses Spiel gescheitert ist. Das ist auch ein Problem unseres modernen Reichweitenjournalismus, dass Headlines und Titel wie die große Gollum-Katastrophe oder der Daedalic am Boden, bla bla bla, sich offenbar sehr gut klicken und deswegen die Berichterstattung über das Spiel eine Note harscher war, als es in meinen Augen notwendig war. Und dieses Spiel sorgte im Grunde dafür, dass Daedalic dann gesagt hat, alles klar, wir entwickeln keine eigenen Spiele, ab sofort nur noch Publishing, was ein ziemlicher Einschnitt für dieses durchaus berüchtigte Studio ist. Und berüchtigt, das ist der zweite Teil, warum das alles hier so interessant ist, deswegen, weil es schon seit vielen Jahren immer wieder Geschichten aus der Branche herausgab, aus der Entwicklerbranche, dass dort jahrelang besonders schlechte Arbeitsbedingungen geherrscht haben sollen, kilometerhohe Hierarchien, schwieriges Management, Produktionspläne, die entweder erst nicht eingehalten oder dann auf den Rücken von Praktikanten und Praktikantinnen und vielen Überstunden dann doch noch ausgeführt wurden. Und das waren Geschichten, die man sich viel erzählt hat. Ich habe vor einigen Jahren eine große Reportage geschrieben bei GameStar Plus, die zum ersten Mal dann versucht hat, so ein Schlaglicht auf diese Geschichten zu werfen. Und jetzt erst in jüngster Vergangenheit, und das ist eine große Anschauempfehlung von mir, hat Game 2 eine Doku veröffentlicht, eine rund 40-minütige, in der ich auch zu Wort kommen darf, in der viele Menschen von damals und heute aus der Firmengeschichte von Daedalic mal berichtet haben. Und diese Doku wirft ein nochmal sehr umfangreiches, ganzheitliches Licht auf dieses Studio, seine Vergangenheit und aber auch die Entwicklung an dem Gollum-Spiel. So, das erstmal für den Kontext. Und Rino Pelli, den ich hier heute zu Gast habe, der war, wie schon gesagt, auch an diesem Spiel beteiligt. Und zwar, das macht so interessant, am Intro. Und das Intro dieses Spiels, wir werden im Gespräch selber nochmal drüber sprechen, deswegen mache ich es hier nur ganz kurz. Das war für mich echt eines der Highlights dieser Spiele, das ja die Buch- und nicht die Filmlizenz hatte und das in diesem Moment im Intro dann zu seiner Stärke gemacht hat, indem es gesagt hat, alles klar, dann machen wir eine kleine Intro-Sequenz, in der wir Gollum zeigen, wie im Stile von Tolkien gezeichnet, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das waren so schöne, eindrückliche Bilder. So bin ich über die Arbeit von Rino Pelli gestoßen und deswegen führte uns auch unser Gespräch erstmal eine ganze Weide lang rundherum um dieses Gollum-Spiel, wie er da eigentlich seine Aufgaben erfüllt hat, was er mitbekommen hat aus dem Entwicklerteam, in dem es ja ein großes Ab und auch ein bisschen Aufgabe, aber vor allem Ab, schwierige Arbeitsumstände, wie man ja mittlerweile wohl weiß, und wie er das alles erlebt hat, der ja auch seit vielen Jahren schon mit Dedic zusammenarbeitet, schon seit den ersten Deponia-Spielen, hängt der quasi seinen Pinsel in diese Welt hinein, und auch das war dann mal interessant zu erfahren, wie hat er denn all die letzten Jahre wahrgenommen und miterlebt. Und da endet natürlich unser Gespräch noch nicht, sondern wir nehmen dann den großen Sprung und springen zurück in seine Biografie, wie er überhaupt in diese Welt hineingekommen ist, in die Welt der Illustration, was er mal in der Schweiz geschafft hat, warum er jetzt in Hamburg lebt und so weiter und so fort. Ich kannte Rino vorher nicht, nur über Mailkontakt haben wir hier diesen Termin ausgemacht, und ich muss direkt sagen, das war mal wieder so ein Gespräch, sofort das Gefühl gehabt, ich hoffe, ihm geht's auch so, aber ich spreche jetzt einfach mal für mich erstmal, sofort das Gefühl gehabt, wir kennen uns schon lange, wir haben uns super gut verstanden, sage ich einfach mal, ich behaupte das. Es war eine sehr schöne Runde, ein sehr warmes Gespräch, und er hat auch, was mich sehr gefreut hat, gar kein Problem gehabt, sehr offen über all das zu sprechen, was ihn da auch in jüngerer Vergangenheit so beschäftigt hat, was seine Arbeit und auch seine Zusammenarbeit mit Dedelic so angeht, ganz genau. Das ist erstmal so der Vorausblick auf diese Folge. Bevor ich euch in diese Folge entlasse, noch zwei Hinweise, einer wichtiger als der andere. Ich fange mal mit dem etwas unwichtigeren an, und zwar, wenn diese Folge hier erscheint, bin ich im Urlaub, hat im Grunde gar keinen Zweck, das hier zu sagen, aber ich glaube, ich will es einfach nur archivieren für die Zukunft, wenn ich in 16 Jahren mal wieder in diese Folge hier reinhöre, dann weiß ich, ach guck mal, der Dom, ne, hat auch mal sich einen kleinen Urlaub gegönnt, ich werde dann nach meiner Rückkehr, eine Woche bin ich weg, werde ich erzählen, wie es war, und das führt mich zu meinem wichtigeren Hinweis. Ich werde es dann wahrscheinlich erzählen, wenn dann den Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer von Okay Cool, denn dieses journalistische Magazin hier, das es seit mittlerweile rund 3 Jahren gibt und das auch ein kleines Team unterhalten kann, ich darf und kann 2 freie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für ihre journalistische Arbeit hier bezahlen. Das wird gestützt von den Menschen, die dieses Projekt finanzieren auf Steady mit meistens, in den meisten Fällen 5 € im Monat. Gibt auch ein paar Leute, die geben sogar noch mehr. Und da sind mittlerweile über 750 Leute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich fall vom Stuhl, und das wollte ich einfach mal nochmal als kleinen Hinweis hier reinhalten. Falls ihr da draußen Bock habt auf ein bisschen ungewöhnlichere Formate rund um Spiele und Spielkultur, das ist hier euer Platz. Guckt einfach mal in die Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Link zur Steady-Seite, dann könnt ihr ein bisschen durchs Angebot scrollen und euch mal inspirieren lassen. So, ich würde mich sehr freuen. Freuen tue ich mich aber auch besonders, wenn ihr jetzt diese Folge hört, denn es war eine sehr schöne. Und damit ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen mir und Rino Paddy. Ich war fast schon geneigt, das in deine Hand zu geben und zu fragen, wo wollen wir denn mal reingehen in dein Werk? Und da habe ich mir aber gedacht, so, nee, ich weiß eigentlich ganz genau, wo ich zuallererst hinlaufen möchte. Und
okay, und sehr zwar, gerne.
Ja, pass auf, und zwar zu einer Arbeit von dir, die jetzt zu deinen jüngsten Arbeiten gehört und über die ich quasi auch überhaupt auf dich dann aufmerksam geworden bin. Und zwar, und das ist ja der absolute Knaller, zum Intro von dem Dedelic Gollum-Spiel. Das ist eine ganz, also wundervolle Sequenz. Ich muss es kurz den Leuten da draußen erklären, falls sie es nicht vor Augen haben. Das Gollum-Spiel ist ja mittlerweile bekannt, dieses Action, ich sag einfach mal Action-Plattformer, in dem man da als Gollum, ne, durch Mittelerde durchreitet und da verschiedene Abenteuer erleben muss. Hat jetzt auch in der Presse Wellen geschlagen. Viele haben es bestimmt mitbekommen, weil das sowohl von der Technik her einige Probleme hatte, als auch, dass dann im Zuge dessen das Entwicklerstudio selbst eingestampft wurde. Jedenfalls, bei diesem Spiel hast du das Intro kreiert, und das Intro ist ein ganz besonderes, und das ist mir schon damals beim Spielen aufgefallen, weil das auf eine Weise, wenn man so will, wie ein Fremdkörper erscheint, aber auf die beste Art und Weise, weil es ist im Grunde eine Nacherzählung der Vorgeschichte von Gollum, seinen ersten Jahren sozusagen, bevor dann das eigentliche Spiel beginnt, und das ist auf eine Weise illustriert, es wirkt wie gegriffen aus den Tolkien-Büchern, in dieser ganz, weißt du was?
Das ist sehr schön, dass du das sagst, ja, weil das war der Anspruch da dran.
Kannst du das vielleicht mal den Leuten beschreiben, diesen Stil, weil ich merke, ich stoße das schon an die Grenzen meines Vokabulars.
Ja, wie du schon sagst, also ich finde das erstens sehr schön, dass du das bezeichnest als quasi aus den Tolkien-Büchern gegriffen, weil das auch der Anspruch war, mit dem wir nicht nur selber von uns aus an die Sequenz rangegangen sind, sondern mit der sie uns auch gebrieft wurde damals. Mhm. Ne? Das Gollum-Projekt ist ja in dem Sinne auch ein bisschen speziell, dass und da gehen wir jetzt so ein bisschen in Lizenzvertrags blablabla ja. und so. Die haben ja für das Gollum-Spiel explizit nicht die Lizenz von den Herr der Ringe Filmen gehabt, sondern nur die Bücher. Und somit ist auch diese Geschichte und die ganzen Designs in dem Spiel und so weiter basieren deswegen nicht auf den Motiven, die man aus den Filmen kennt, weil sie das gar nicht dürfen. Mhm. Und daraus haben sie zumindest versucht, so wie ich das mitbekommen habe, eine Tugend zu machen und zu sagen, nee, wisst ihr was, dann konzentrieren wir uns halt auf die Lore quasi direkt aus den Büchern, kreieren auch die Geschichte mit dem Fokus auf den Büchern. Und um das nochmal zu unterstreichen, sollte dann diese Opening-Sequenz halt auch so nicht nur einen buchillustratorischen Stil so ein bisschen kriegen, der sich natürlich komplett unterscheidet von allem, was sonst im Spiel ist, sondern sich auch ein bisschen an den meiner Meinung nach wunderschönen Illustrationen orientieren, die Tolkien damals selber gemacht hat für jetzt vor allem für den Hobbit, da ist noch viel mehr illustriert und für Silmarillion gibt es auch einige Illustrationen. Für den Herr der Ringe selber sind es dann tatsächlich weniger. Und die haben wir uns auch sehr intensiv angeschaut. Ich glaube, man erkennt das teilweise dann auch in den Motiven recht deutlich, wo jetzt was rausgezogen wurde, so ein bisschen. Also wenn wir uns die Sequenz anschauen, die Stelle, das war auch das erste Bild, was wir da überhaupt gemacht haben, wo Gollum aus dem Nebelgebirge so runterklettert bei Mondenschein. Das war die erste Szene, die wir angefangen haben zu illustrieren.
Wie würdest du... Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja?
Nee, und da gibt's eben, es gibt vom Nebelgebirge auch eine Illustration von Tolkien, die zum Hobbit gehört, wo er diese ganz charakteristische Linientextur benutzt, um die Felsen so rauszuformen aus der Buchseite im Prinzip. Und das haben wir da übernommen und einfach den Detailgrad nochmal auf 11 raufgeschraubt und dann damit gearbeitet.
Ja, das ist es nämlich genau. Das ist so diese ganz besondere Wellenform, die dieses Gestein da so ein bisschen dem Kontur gibt und Struktur gibt und gleichzeitig erinnert, wie bei so Wanderkarten, die Angaben, wie hoch ein Gebirge ist, weißt du, ne? Wo diese Wellen, je näher sie zusammen sind, desto höher ist das Gebirge auf der Karte.
Ja, genau.
Das ist so ein ganz, und dann gleichzeitig auch den Gollum, den man in diesen Animationen, in diesen Einstellungen sehen kann, in diesem Intro, der wirkt auch, also, und das Wort benutze ich jetzt ohne künstlerischen Hintergrund, wahrscheinlich wirst du da ohnmächtig, weil ich es falsch benutze, aber es wirkt geradezu hyperrealistisch, ne? Also es ist so ganz plastisch.
Ja, das ist schön. Genau, auch wenn es dann Tiefe bekommt durch.
Ja, genau.
Durch auch den Nebel, der da so ein bisschen durch die Felsen zieht noch. Also das war halt auch einfach eine ganz schöne Sache, das zu machen und das mit viel Liebe und Respekt auf die eben nicht auf den Moment popkulturell extrem im Vordergrund stehenden Filmszenarien, die fantastisch sind. Wir waren gerade erst, die ganze Trilogie lief gerade vor kurzem hier wieder im Kino, haben wir uns alle reingezogen. großartig, aber da wieder zurück an den Ursprung zu gehen und sich wirklich gezielt nur da zu bedienen, war halt auch einfach schön.
Ja, wenn ich fragen darf, wie genau sah denn da eigentlich dieser Arbeitsprozess aus? Also wie gesagt, ne, du hast ja schon beschrieben, The Delic hat gesagt, so, wir machen aus der vermeintlichen Schwäche eine Stärke, dass wir so nah an dieser Buchlizenz dran sind und stellen das in Form des Intros sofort klar, diese Parallele und diese Beziehung zu dem Originalstoff. Wie ging es denn aber jetzt genau weiter? Also haben die dann so eine Art, weiß ich nicht, zum Beispiel so ein Storyboard oder so geschrieben und gesagt, guck mal hier, die Szenen bräuchten wir, mach einfach mal. Oder haben die gesagt, so zieh dich in deinen Kreativturm zurück, ne? Wir hören uns in 3 Monaten wieder und dann wir vertrauen dir einfach, weil du hast ja auch eine langjährige Zusammenarbeitsgeschichte mit denen. Also wie kann man sich das vorstellen?
Das ist so ein bisschen beides. Also erstens muss ich auch natürlich rechtens nochmal sagen, dass das eine Kollaborationsarbeit war mit Olga Andrienko, die ich von der Delic auch kenne seit vielen, vielen Jahren. Damals als wir an Deponia gearbeitet haben, haben wir uns kennengelernt. Und sie ist da genauso dran beteiligt, wie ich, in gewissen Faktoren sogar noch mehr als ich. Das lief dann tatsächlich so, dass wir über Nudi, Kerstin, gehört haben, dass Leute gesucht werden, dass der Delic Leute sucht, um diese Opening-Sequenz zu machen. Und da ich dann gedacht habe, Alter, offiziell an einem Herr der Ringe-Projekt zu arbeiten und das dann irgendwann in die Vita tun zu können und sagen, hier offiziell, ne, das ist jetzt die Chance im Prinzip und das versuchen wir jetzt irgendwie hinzukriegen. Und dann haben wir uns da gemeldet, zu zweit auch da schon, gesagt, wir wollen das gerne zusammenstimmen. Und haben wir tatsächlich ein Briefing gehabt mit der Delic und die hatten schon eine ganz grobe Animatic zusammen. Das heißt, die haben sich aus Stock-Footage und teilweise groben Skizzen und so hatten die sich schon ungefähr den Flow und die Inhalte der Szenen schon einmal grob zusammengekloppt. Und da lag auch schon der Monolog von dem Zauberer, wie er in den Untertiteln ja genannt wird, der lag da schon drauf. Und das Timing von dem Ding war auch schon relativ gut definiert. Und es war dann auch klar, dass es diese Szenen sind, die durch eine Schwarzblende langsam reinfaden und dann kurz ein bisschen zu sehen sind und dann wieder verschwinden. Und dass da auch viel, also es ist in der Szene ja fast genauso viel im Dunkeln, wie dann gezeigt wird. Und dadurch hat das so ein sehr getragenes Tempo irgendwie. Ich finde das auch sehr schön, dass das eben nicht so ballern musste. Ja. Ne? In dem Fall. Und diese Sequenz haben wir uns als Ausgang genommen und ab da war es eigentlich komplett hands-off von der Delic. Da hieß es dann, wie gesagt, der Wunsch ist, dass wir uns so ein bisschen an den Tolkien-Illustrationen orientieren. Und das war dann aber auch das Einzige, was als Vorgabe da war. Ich glaube, also Vorgabe, das war dann in dem Sinne auch nicht ein Muss, sondern schaut mal, ob ihr das machen wollt oder könnt. Ich glaube, wenn wir wo ganz anders gelandet wären und das cool gewesen wäre, dann hätten sie das genauso akzeptiert. Und ab da gab es dann mehr oder weniger regelmäßig alle paar Wochen mal ein kleines Meeting online und dann haben wir dann geschaut, wie schaut's aus, wie weit sind wir, wie schauen die Szenen aus und gibt's da irgendwelche Änderungswünsche oder Anpassungen, teilweise auch halt dann lore-technischer Natur. Wir mussten zum Beispiel den Mond in der Szene, die wir schon angesprochen hatten mit Gollum, der da runterklettert, der war erst so ein Vollmond und das musste halt geändert werden. Weißt du, nee, Gollum ist sehr lichtscheu an der Stelle und der wartet halt ab, bis es nicht mehr Vollmond ist, bis der da rausklettert. Also es wurde echt ganz akribisch auf solche Details Acht gegeben, dass das alles passt und stimmt. Und dann habe ich teilweise auch nachgefragt beim einsamen Berg. Da gibt es eine Szene, wo Gollum davor zu sehen ist und auf den einsamen Berg guckt. Zu welchem Zeitpunkt genau ist er da?
Oh, wow.
Ist da die, ne, das Dorf am Fuß des einsamen Bergs Dahl, ist das da schon in Trümmern von Smaug oder noch nicht? Und solche Sachen. Und darauf wird dann sehr viel Wert gegeben. Aber sonst durften wir das tatsächlich komplett frei machen. Und es gab auch sehr wenig änderndes Feedback von Dedelic. Also die haben uns echt machen lassen und haben vielleicht Kleinigkeiten hier und da eben inhaltlich, damit das stimmig ist und passt. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie uns irgendwie eine Szene umgeschmissen hätten oder Vorgaben gegeben hätten, nee, mach das mal so oder so, sondern es ist grundsätzlich eigentlich das, was wir da konzipiert haben, ist es dann im Endeffekt auch, ist dann auch angenommen worden.
Ja. Also wie ich schon beschrieben habe, ein wunderschönes Intro, das dann quasi einem Spiel voransteht, das ja dann, wie ich es auch schon skizziert habe, aus verschiedenen Gründen jetzt nicht allzu gut in der Welt da draußen ankam. Mm. Von einigen Menschen sogar also so heftig auseinandergerissen wurde, dass man davor sitzt und denkt, also Leute, es hat auch Grenzen, eure Kritik. Und ich glaube, die Leute, die diesen Diskurs um Gollum verfolgt haben, werden auch wissen, was ich meine. Da wurde teils also wirklich, da wurde jeglicher Respekt vor dem Entwicklerteam zurückgelassen, um auf ein Spiel draufzuhauen, das es in dieser Form auch nicht verdient hat. Und jetzt frage ich mich vor allem, das ist das, was mich hier bei dir so besonders interessiert, bei diesem Projekt. Wie ist es denn dann für dich gewesen, zu merken, okay, zum einen, das ist ja super cool, wie du es ja auch so schön gesagt hast, für die eigene Vita, ne? Man kann da jetzt draufschreiben, das Gollum spielen, Herr der Ringe spielen, da hast du Illustrationen beigesteuert und gleichzeitig ist es eben für ein Spiel, das wahrscheinlich jetzt in die Geschichte als nicht besonders gutes Spiel mit einer schwierigen Entwicklungsgeschichte eingehen wird. Und da frage ich mich, wie guckst du dann auf sowas? Trübt das das irgendwie? Weil leider die Leute draußen sagen ja nicht, okay, Gollum, nicht so ein gutes Spiel, aber das Intro war toll, sondern man neigt dazu, dass sehr schnell, ach jetzt, hör auf, wirklich?
Doch, ja, das tun die Leute. Also ich habe diverse Streams und Reviews und ach, so Quatsch. Zu Gollum gesehen und habe dann immer Olga direkt die Timestamps auch zugeschickt. Olga, guck mal, nochmal eins, wo sie nach dem Intro sagen, ach, das war jetzt ja eigentlich ganz nice, das sieht ja gar nicht so schlecht aus.
Das ist super.
Oder dann halt wirklich auch gezielt sagen, in dem Stil hätten wir das geil gefunden. Warum geil. Sieht es nicht alles so aus? Also klar, das ist dann hier meine Confirmation Bias. Das fällt mir dann auf. Ich habe aber auch noch keins gesehen, wo jetzt spezifisch gesagt wird, das Intro gefällt uns nicht.
Ja.
Gibt's vielleicht oder bestimmt, aber das habe ich nicht angetroffen, sondern eigentlich tatsächlich nur das Gegenteil.
Ah, das
und
ist
das
ja cool.
Ist natürlich, das geht natürlich runter wie Öl, weil du, wie du schon sagst, gut, das kam jetzt auch für mich und Olga, die wir auch Einblick hatten in den Stand des Spiels, kam das jetzt nicht wahnsinnig überraschend, wie das dann aufgenommen wurde von der breiten Öffentlichkeit. Das Ausmaß des Ganzen war dann natürlich, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber das ist halt, das kommt halt mit der extremen Sichtbarkeit dieser Marke. Ne?
Naja,
katalysiert das dann nochmal. Ja. Und das war halt, es ist ja jetzt auch nichts so Neues, dass Dedelic Release ein bisschen in den Sand setzt. Aber das Ding war, dass es vorher die Sachen, die vorher nicht so liefen, wie sie sollten, einfach nicht diese unfassbar riesige, starke Marke im Rücken hatten und damit auch diese Sichtbarkeit hatten. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie bekannte internationale Streamer-Persönlichkeiten und so alle sehe, die sich dann natürlich da drauf stürzen auf das Ding und das in der Luft zerfetzen, einfach weil es dann auch natürlich, weil es die Leute sehen wollen, weil es ein Spektakel ist, irgendwie, was daraus geworden ist. Und wir hatten halt teilweise um einfach ein Gefühl für das Projekt zu bekommen, natürlich auch Zugriff auf Vorabversionen von dem Spiel und haben das dann uns dann auch recht viel vorher, also in einem ganz offensichtlich extrem unfertigen Status schon einmal angetan. Da war eigentlich schon recht klar, dass sich Dedelic da übernimmt.
Oh Mensch.
Und das war zu dem Zeitpunkt, als ja nur schon das Konzept im Prinzip überhaupt ein Gollum-Spiel zu machen von der breiten Öffentlichkeit ja schon nicht angenommen worden ist. Ne? Also da hast du den Faktor, dass du dich dagegen eigentlich einmal beweisen musst, dass die Leute schon sagen, warum macht ihr das überhaupt? sehe ich nicht wirklich, für wen das jetzt sein soll. Und dann noch die ersten Reaktionen hast, dass es visuell nicht so ist, dass die Leute sich drüber freuen, sondern eher halt dann auch Angriffsfläche für Kritik gibt. Und dann wissen die ganzen Leute noch gar nicht, wie kaputt es eigentlich ist. Und das war uns natürlich dann klar, dass das nicht in einem technischen Stand rauskommen wird, der akzeptabel ist für den Preis, den sie dafür verlangt. Das kommt ja auch nochmal dazu. Von daher war es keine Überraschung, aber hat uns das die Arbeit vermiest oder das Projekt vermiest? Nee, tatsächlich nicht, weil es halt auch so losgelöst ist von dem Rest vom Spiel. Es hat ja nichts. Ne, es hat ja nicht, also die ganzen Kritikpunkte, die an das Spiel geäußert werden, haben mit unserer Arbeit nichts zu tun. Im Prinzip. Und dadurch habe ich dann immer gedacht, nee, eigentlich kann man das davon losgelöst betrachtet. Und das ist, wir geben alles, was wir können, um das da reinzumachen, und wir machen einfach dieses schöne Opening so hübsch, wie wir können. Und was dann mit dem Rest ist, das ist uns halt, das betrifft uns in dem Sinne nicht wirklich. Wir waren da ja auch nicht einbezogen in die Produktion sonst. Also das waren noch zu komplett zu Pandemiezeiten, als wir da dran gearbeitet haben. Wir waren auch doch recht lange vor Release fertig. Und dadurch waren wir auch nicht vor Ort bei Daedalic. Also wir waren nicht einmal im Studio, wie das früher der Fall war zu Deponia-Zeiten und so weiter. Noch da waren wir auch natürlich komplett anwesend. Jetzt war das aber reine externe Arbeit. Und auch Olga und ich haben nicht physisch zusammengesessen und haben dran gearbeitet, sondern haben das auch über online und über Discord und wie hieß die eine, so eine Canvas-App über den Browser, wo ja, beide gleichzeitig malen können. Dadurch, ja, damit haben wir die Storyboards gemacht.
Abgefahren. Ich find's halt, ich freue mich so, wenn du das erzählst, dass wirklich offenbar, dass so hervorgehoben wurde, das Intro, und dann musste ich auch gerade, während du das nochmal erzählt hast, auch nochmal daran zurückdenken, genau das habe ich ja auch getan. Wir haben bei The Pod, wo ich ja auch Teil des Teams bin und da mitpodcaste, auch über das Spiel gesprochen in aller Ausführlichkeit, ja, und haben auch da diese Prämisse erstmal angenommen, okay, jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, so nicht direkt, ja, weißt du, draufstürzen, sondern einfach mal gucken, und ja, wir haben da auch viele schöne Momente im Spiel selbst gefunden und eben
absolut.
Und eben auch, absolut, das Intro. Und da habe ich eben auch, deswegen fiel mir es dann auch wieder ein, jetzt wo du es beschrieben hast, ich habe ja auch in diesem Podcast, genau wie die vielen anderen offenbar da draußen, gesagt, okay, wenn einfach das Spiel wie das Intro gewesen wäre, mega cool. Und da freue ich mich einfach jetzt erstmal zu hören, dass du dann trotzdem, ne, weißt du, die Früchte deiner Arbeit quasi einsammeln kannst und deine Arbeit da, also oder eure Arbeit vielmehr, da so anerkannt wird. Das ist ja schon mal schön.
Ja, der andere Teil ist dann, dass wir auch für den Abspann die Illustrationen noch gemacht haben. Das sind dann, ja, das sind dann quasi die Momente, die ja, nach Ende des Story Arcs des Spiels bis zum Ende von Gollums eigener Geschichte dann noch den Rest illustrieren, wie es ihm weitergeht. Also im Prinzip Herr der Ringe.
Ja.
Ne? Und das war dann auch eine Reihe, ich glaube, von 9 Illustrationen, die jetzt nicht viele Leute gesehen haben, würde ich sagen, weil den, ja, ja, Abspann, ja, bis zum Abspann haben es, glaube ich, die wenigsten geschafft. Aber das ist trotzdem eine Reihe von offiziellen Herr der Ringe Illustrationen, die tatsächlich auch halt Szenen aus der Geschichte illustrieren, ja, die aus unserer Feder sind. Cool. Und die sind offiziell lizenziert und gehören da quasi in den Pool rein, und das ist total geil, das gemacht zu haben.
Abgefahren. Um vielleicht von hier aus mal noch auf diese Zusammenarbeit nochmal kurz zu kommen, weil das ja auch so naheliegender Sprung jetzt ist. Ich weiß nicht, hast du sie gesehen, diese Doku, die jetzt Game 2 erst unlängst,
natürlich,
veröffentlicht hat? Genau, natürlich, ja, ja, sogar. Genau. Und würde ich gerne mal wissen, Wie ist das denn so für dich, dann diese Doku zu sehen? Für all jene da draußen, die es nicht gesehen haben, da werden wird ein großes Schlaglicht geworfen, journalistisches Schlaglicht geworfen auf die Firmengeschichte von The Delic. Zum einen und zum anderen dann auch beleuchtet, warum Gollum eine so schwierige Entwicklung mit so einem schwierigen Release war. Und die summa summarum im Grunde jahrelang schwierige Arbeitsverhältnisse, schwierige Arbeitskultur in dem Studio selbst, Übergriffigkeiten verschiedener Art, bis hin dann zu einem schwierigen Release, der eigentlich an allen Ecken und Enden Probleme hatte, vom Budget bis zur Aufgabenverteilung. Und was ich mich fragte, als ich die Doku gesehen habe und ja auch wusste, wir werden früher oder später hier auch
mit
Kalle
sprechen. Ja, ich habe auch
gedacht. Genau, oh, da habe ich mir gedacht, wie fühltest du dich da so, das zu sehen? Weil du, ich habe es ja in der Anmoderation auch erzählt, du arbeitest ja seit Jahren für The Delic, aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen am Rande. Du bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht Montag bis Freitag im Studio, ne? Heute sowieso nicht mehr, aber du bist da so ein bisschen am Horizont herumgeschwebt und hast ja nicht alles genauso mitbekommen. Und da frage ich mich, hat das dein Bild für diesen Arbeitgeber verändert oder wie hast du all das gesehen?
Nein, verändert nicht. Wird Zeit, dass das mal aufgearbeitet wird, war mein Gedanke dabei. Absolut, es ist jetzt halt ein bisschen schade, dass das jetzt erst passiert in dem Umfang, wo es nicht mehr hilft, ne? Im Prinzip, weil The Delic ja jetzt die Entwicklungsabteilung geschlossen hat und soweit ich weiß auch zum Beispiel die interne QA-Abteilung nicht mehr existiert.
Ja.
Also wirklich nur noch Publishing. Was meiner Meinung nach jetzt tatsächlich eine der zwei oder drei Optionen gewesen ist, die The Delic als Unternehmen jetzt nach Gollum gehabt hat. Die erste wäre gewesen, komplett dicht zu machen. Die zweite, für mich schönste, wäre, glaube ich, gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wisst ihr was, wir schauen jetzt nochmal wieder zurück auf unsere Stärken und die Sachen, die wir damals gut gemacht haben, die unsere Fans ja eigentlich auch an uns am liebsten mögen. Das siehst du auch an den Social Media Feeds von The Delic. Da ist eigentlich alles Harvest, neue Augen, Edna und Deponia.
Ja.
Und nichts davon wird da noch in dem Sinne, eigentlich ist noch Teil des Lineups von The Delic. Oder halt eben, was sie jetzt machen, dass sie die Entwicklung schließen und sagen, wir machen nur noch das Publishing, weil sie damit ja durchaus auch Erfolge gefeiert haben. Ja. Man denkt an Shadow Tactics und so weiter. Also die größten, ich glaube vor allem finanziell sich lohnenswerten Sachen für The Delic waren neben Deponia und den Edna Adventures definitiv die gepublished Sachen. Und mit allem anderen ist man halt so ein bisschen auf die Nase gefallen. Du sagst, ich war da so am Rande unterwegs. Das stimmt in dem Sinne, dass ich bei The Delic tatsächlich nie angestellt war.
Mhm.
Ich habe auch nie dieses berüchtigte Praktikum durchlaufen bei The Delic. Ich war immer nur extern. Also als ich bin 2007 nach Hamburg gekommen, aus der Schweiz damals.
Oh.
Und habe dann hier in Hamburg die Animation School gemacht. Das war so eine klassische 2D-Zeichentrickfilmschule, die dann auch hier Simone Grünewald ausgebildet hat, da mit der war ich im gleichen Jahrgang. Von daher kennen wir uns und das hat mir dann auch die Türen zu The Delic geöffnet. Damals dann 2010, glaube ich, müsste das gewesen sein, als ich da dazugekommen bin. Da waren dann New Beginning war das erste Projekt, an dem ich mitgearbeitet habe. Da hatten sie auch schon so Zwischensequenzen in diesem Comic-Stil. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnerst New Beginning. Ne? Das waren diese Comic-Panels, die da so aufgeploppt sind und so weiter. Und davon habe ich, ich glaube, 3 oder 4 auch extern gemacht gehabt. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen später zu Deponia dazugekommen, auch als Freelancer verantwortlich dann für die Zwischensequenzen in dem Spiel.
Mhm.
Und da habe ich dann halt direkt mit Pucki und Simone und allen anderen zusammen diese Filmsequenzen fürs erste Deponia gemacht.
Mhm.
Das auch als Nichtangestellter, aber da war ich durchaus Montag bis Freitag vor Ort. Ne? Also das, die habe ich dann auch wirklich da im Studio, da hatte ich auch meinen Platz und meinen Rechner und da saß ich auch und habe halt alles mitgekriegt, was da so abging.
Hattest du dich da jemals gefragt in dieser Zeit, sollte ich einfach kündigen? Also weißt du, so eine Art moralischer Konflikt von zum einen, okay, cooler Auftrag, ne, wie es auch klingt, was du da so machen konntest, hat Spaß gemacht. Auf der anderen Seite bekommt man aber auch mit, in welcher Firma man quasi gerade arbeitet. Entsteht da in sich so ein Konflikt, dass man sich denkt, okay, gehe ich, bleibe ich?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da war ich ja auch selber noch komplett grün hinter den Ohren. Ne? Und da hat man auch dieses Bewusstsein und diese Aufarbeitung, die es heute gibt von diesen Umständen, wenn man so als junger Mitarbeiter da mittendrin sitzt, dann kriegst du natürlich mit, dass das so nicht in Ordnung ist teilweise, was da läuft, aber dass das quasi so ein systematisches Problem ist, wo man eigentlich sagen müsste, das mache ich so nicht mit. Das kriegst du so von der Innenperspektive nicht mit. Außerdem ist das, das sagen ja auch alle von den Menschen, die jetzt in der Reportage ausgesagt haben, die das Arbeitsklima unter den Kollegen ist total geil bei der Delic. Das ist total gut. Das siehst du auch in den hier in den Kununu und Glassdoor Videos. Die ja auch, die es schon sehr, sehr lange gibt. Deswegen hier auch der Punkt, dass ich eigentlich immer nur schon drauf gewartet habe, dass mal irgendwie eine größere Aufarbeitung zu dem Thema kommt, dass sich die Leute die Sachen mal irgendwie, also irgendein Games-Journalist sich die Sachen vielleicht mal genauer anschaut und dann sieht, Moment mal, da ist doch irgendwie irgendwas, hier ist eine Konsistenz und eine Einheit von Sachen zu lesen, denen man vielleicht mal auf den Grund gehen müsste. Und auch, also, dass der Ruf, den der Delic hat, bei den ehemaligen und somit auch innerhalb der Branche, die sich ja alle verteilen, die Welt ist klein, vor allem in der Games-Branche in Hamburg und da der Delic so einen Durchlauf hatte damals, ist, glaube ich, in jedem Game-Studio, das es heute noch gibt in Hamburg, sind ehemalige der Delic-Leute, die das, glaube ich, alle so bestätigen werden, was da gesagt wird in der Reportage und auch die das auch bestätigen, was da in den Reviews teilweise steht. Ich bin jetzt, bei mir ist es so, dass mein letztes Projekt, wo ich anwesend war bei The Delic, war Deponia Doomsday, also der vierte, letzte Teil. Und da haben sie die Cutscenes dann auch schon größtenteils intern gemacht. Und da war ich da noch unterstützende Hand für eine Handvoll von den Sachen und für ein paar von den Szenen. Während das bei 1 bis 3 war ich da komplett verantwortlich für im Prinzip. Und das ist da ein bisschen weniger geworden. Das heißt, mein letzter Einblick in die Firma ist somit auch veraltet. Also was in den 5 bis, weiß ich nicht, wann war Deponia Doomsday 2014? War das jetzt doch schon fast 10 Jahre wieder.
Ich fürchte, das könnte hinhauen.
Ja, alter Schwede. Da habe ich keinen Einblick drauf, aber wenn man liest, was da so steht, dann ist es halt genauso, wie es immer war anscheinend. Also es hat sich nichts verändert und es hat sich auch nichts verbessert und das ist nicht etwas, was ich bezweifle, auch wenn die Geschäftsführung sagt, sie sind da ganz überrascht, dass das jetzt jemand sagt. Das glaube ich ihnen ganz einfach nicht, muss man auch so sagen.
Ja, also ich bin da auch ganz bei dir, bin auch froh, dass diese Doku jetzt so erschienen ist, weil vor einigen Jahren tatsächlich habe ich eine Reportage geschrieben bei GameStar, die drehte sich im Grunde um genau dieses Thema und ließ noch viel mehr Leute zu Wort kommen, die diese Phasen durchgelebt haben und im Grunde zeichnete das schon so ein Bild, was die Doku auch nochmal so wiedergibt und das große Problem damals, das fand ich ehrlich gesagt richtig doof, dass dieser Beitrag von mir hinter der Plus-Schranke bei GameStar verschwand.
Ach, das war dein Beitrag?
Genau, das war meiner.
Das ist ja ja spannend.
Ja, ja, genau, ja. Das war meine. Und das fand ich sehr frustrierend, weil ich da auch so das Gefühl hatte, ohne das jetzt irgendwie belegen zu können, einfach nur ein Bauchgefühl, dass auch vielleicht gar nicht so erwünscht war, dass das irgendwie ganz zentral da vorne platziert wird, weil so eine Redaktion ist ja auch nochmal in anderen Abhängigkeiten als jetzt ein öffentlich-rechtlicher, der in gar keinen Abhängigkeiten zumindest stehen sollte. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, es ist frustrierend, weil du redest mit den Leuten, es sind sehr sensible Geschichten, anonymisiert teilweise, aber auch mit Klarnamen, und dann wird das so weggekehrt und das wurde kaum aufgegriffen da draußen, wie auch wenn Leute den Artikel nicht mal lesen konnten, und das hat mich sehr unzufrieden gemacht, also nicht das nicht aufgreifen, sondern dass das eben nur so beschränkt zur Öffentlichkeit hinausgelassen wurde, und deswegen freue ich mich umso mehr, aber nur so als Randnotiz, dass jetzt eben nochmal ein Beitrag so, ne, öffentlichkeitswirksam erschienen ist.
Nee, das glaube ich dir sofort. Ach, das ist ja witzig, dass das dein Beitrag war, genau. Weil der natürlich auch jetzt ein bisschen wieder rumgeschwebt ist hier und da, dass es schade war, dass der so wenig Reichweite gekriegt hat.
Ja, genau.
Dass
das war, aber gut, jetzt, ne, spätes Recht ist auch ein Recht. Immerhin jetzt durch diese Doku, da freue ich mich sehr. Vielleicht können wir an dieser Stelle mal ein bisschen weggehen von The Delic und zu dem anderen Kram kommen, den du noch so machst. Ja. Weil mich würde zum Beispiel auch brennend interessieren, du hast eben schon angerissen mit der Schweiz und dann der Weg nach Hamburg. Wie bist du überhaupt in diese Welt hineingekommen? Also alleine schon den Schritt zu machen von offenbar bin ich ein Mensch, der gut zeichnen kann, hinzu offenbar möchte ich gern in der Spielebranche arbeiten. Wie und wann, wo sind wir da in deinem Leben? Wie kam das eigentlich?
Das war wahrscheinlich ist das die gute alte schon immer Antwort.
Ah, sehr gut.
Ich wusste auf jeden Fall schon relativ früh, dass ich dann beruflich gerne in die Richtung gehen wollen würde. Da war das mit Videogames und Spielen und so war noch nicht abzusehen, aber Zeichentrickfilm wollte ich gerne machen. Das war damals noch in der Schweiz, und da habe ich mich bemüht, einen Studienplatz für Animationsdesign zu bekommen. Mhm. Das wurde gelehrt in Luzern und in Zürich. Da habe ich eine ganz grauenhafte Mappe hingeschickt. Wie alt war ich da? 19, 20, irgendwas um den Dreh rum. Also ganz, ganz furchtbar, wo man halt auch sich sehr verunsichern hat lassen von, was muss jetzt in so eine Mappe rein?
Ja.
Statt dann irgendwie einfach Sachen zu machen, die einem liegen und gut von der Hand gehen, hat man dann so ein bisschen versucht, oh, man muss verschiedene Techniken ausprobieren. Und es muss irgendwie einen roten Faden haben und es muss einen Anfang und ein Ende haben und bla bla bla. Und das Resultat war dann halt einfach eine ganz schreckliche Mappe, die mich immerhin zum zweiten Schritt gebracht hat, jeweils bei diesen Bewerbungen zum Studium. Aber dann im letzten hat es dann jeweils nicht mehr geklappt. Und statt jetzt einfach ein Jahr quasi nichts zu machen und das nächstes Jahr nochmal zu probieren, habe ich dann eine Ausbildung zum Grafiker angefangen, tatsächlich. Auch in meiner Heimatstadt, in Zug ist das in der Schweiz, das kennt, wenn es der eine oder andere jetzt irgendwie kennt vom Namen her, dann ist das, weil das so eine Steueroase ist. Der Schweiz, das ist die Stadt mit den niedrigsten Steuersätzen, und deswegen sind da die ganzen Briefkästenfirmen und so weiter, die sind sehr gerne in Zug. Von daher kennt man das vielleicht. Nebenher ist es auch doch echt ein wunderschönes kleines Städtchen am See. Aber auch für einen jungen Mann, der gerne kreativ sein möchte und Dinge machen möchte, die halt vielleicht ein bisschen über das Lokalkolorit, sagen wir mal, hinausgehen, auch unfassbar langweilig und wirklich gar nichts los, auch in künstlerischer Hinsicht. Also es wird sich immer stets bemüht, aber es ist alles so sehr kurzsichtig und auf sich selbst bezogen, so ein bisschen. Das hat mir gar nicht gefallen. Deswegen wollte ich weg. Ich wollte woanders hin. Und auch diese Grafikerausbildung hat mir dann irgendwann nicht mehr gefallen, weil mir das zu werberisch war, alles, weißt du? Es war dann irgendwie Geschäftsberichte gestalten und Anzeigen und solche, also halt einfach Grafikdesign, was halt größtenteils dann doch irgendwie einen sehr starken werberischen Aspekt hat. Was mich da sehr begeistert hat damals, waren dann so die Detailsachen, zum Beispiel Typografie und sowas. Das habe ich sehr gerne gemacht. Mhm. Wie viel Subtilität und Feinheit da drin steckt, die man, wenn man es nicht weiß, auch gar nicht sieht, sondern nur spürt. Und wenn man es weiß, dann fällt es einem ganz extrem negativ
auf. Oh, toll.
Wie zum Beispiel, dass auch heute in Multimilliarden-Dollar-Produktionen in Abspenden von riesen Blockbuster-Kinofilmen trotzdem keiner weiß, was vernünftiges Kerning ist.
Ich lache jetzt einfach so wissend mit, einfach damit nie auffällt, dass ich es auch nicht weiß.
Ist einfach die Abstände so und Verhältnisse zwischen Buchstaben zueinander.
Ah, selbstverständlich, ja.
Die muss man halt teilweise ein bisschen feinjustieren, damit das gut ausschaut. Wenn du so eine Schräge von einem A hast und davor ein Y hast und das einfach so lässt, wie es ist, dann ist da ein riesen klaffendes Loch drin. Und das muss man so ein bisschen gegenrücken von Hand. Viele machen das einfach nicht. Und dann sieht das ganz grauenhaft aus. Und das fällt keinem auf, wenn man es nicht weiß.
Finde die Vorstellung so toll.
Wenn man es weiß, ist es schlimm.
Mit Menschen wie dir einen Filmabend zu machen, so, weißt du, da ist, läuft das Intro, keine Ahnung, irgendein Name wird eingeblendet, dann geht das Lachen schon los, weil irgendeine Körnung nicht korrekt war. Ah, sehr gut.
Ganz schlimm, sieht man's, das letzte war, hier der neue Predator-Film, Prey, auf dem Poster von Prey, der Abstand zwischen E und Y ist eine Katastrophe, da steht Prey, fast überall, außer im Film selber in der Title Card, da haben sie es korrigiert. Da ist es gut.
Ich schaue jetzt tatsächlich mal kurz nach. Das ist das. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Richtige finde. Es gibt so viele. Du hast aber recht. Moment mal. Das sehe ich. Also tatsächlich.
Und jetzt, siehst du?
Ohne Witz, so. Liebe Leute da draußen. Das klingt jetzt, als würde ich schön nach dem Mund reden. Aber ich meine das ernst. Also selbst mir fällt da auf, dass der Abstand ist mühe zu weit. Das ist ja abgefahren. Ja. Krass.
Ja, und es gibt auch einen XKCD-Comic dazu übrigens, der auch wunderbar ist. Das ist irgendwie, wenn du jemanden wirklich, wirklich hast, dann bring ihm bei, was schlechtes Kerning ist, weil man sieht's überall und man ärgert sich so drüber, wenn man es irgendwo sieht, aber keiner sonst kriegt es mit. Ja, also das war etwas, was mich da sehr begeistert hat zum Beispiel und das finde ich auch heute noch toll. Aber nichtsdestotrotz war dann die Grafiker-Sache, war da nichts für mich. Und dann habe ich irgendwie Wind gekriegt von dieser Animation School in Hamburg. Und habe mich dann da beworben. Und die haben mich dann auch angenommen als einen von 16 Leuten, wo ich halt auch dachte, also ich versuche es jetzt einfach mal, das wird eh nix. Ich schicke da einfach mal mein Zeug hin. Und dann gab es tatsächlich eine Zusage. Und dann habe ich den Grafiker in der Schweiz geschmissen. Also habe da mittendrin aufgehört.
Ui.
Und mit Unterstützung meiner Eltern und Familie, muss man auch sagen, die standen da komplett hinter mir, was ich immer noch total krass finde, bin ich dann mit Anfang 20 nach Hamburg und habe diese Animation School gemacht und war dann danach noch eine Weile angestellt als Editor für einen Videoschnitt bei einem Studio. Studio ist jetzt übertrieben, bei einer Firma, bei einem Büro, die damals diese Little Amadeus Cartoon-Serie nicht produziert hatten, sondern aufgekauft hatten und dann in alle Welt rauslizenziert hatten. Und das war auch, da kann man auch stundenlang drüber reden. Aber auch letztens gemacht an einer Geburtstagsfeier mit meiner ganz lieben Kollegin Cindy, die ich damals da kennengelernt habe. Was das auch für Geschichten waren da teilweise, ist auch total abgefahren. Und von da aus dann schrittweise in die Selbstständigkeit. Erst mit Halbzeit da weiterarbeiten. Und dann, als ich gemerkt habe, okay, erstens geht's mit der Firma langsam auch den Bach runter. Und zweitens kann ich mich jetzt, glaube ich, knapp mit meiner selbstständigen Arbeit über Wasser halten. Dann habe ich dann den Schritt komplett in die Selbstständigkeit gemacht.
Krass.
Das war 2009.
Ja.
Und dann von da an dann halt projektbasiert hier und da ein bisschen hin. Ich habe auch eins der ersten Projekte damals war der fünfte und ich glaube letzte bisher Werner-Film, an dem ich noch ein bisschen was gemacht habe.
Abgefahren.
Was auch eine schlechte Erfahrung war, weil die dann auch in die Insolvenz gegangen sind und ich dafür nie bezahlt worden bin. Was sie, glaube ich, auch wussten zu dem Zeitpunkt. Die haben dann einfach noch Leute reingeholt, um irgendwie das Projekt reinzuholen. Und ich glaube, denen war schon damals bei Einstellung relativ klar, dass sie abrauschen währenddessen und somit die Leute auch nicht bezahlen müssen, die sie anheuern.
Oh Mann, ey.
Und dann über Simone, die ich in der Animation School kennengelernt hatte, bin ich dann bei Didelic integriert worden.
Abgefahren.
Das war dann für viele, also zumindest eben für die Deponia-Jahre und ein bisschen danach auch noch, war das dann zumindest einmal im Jahr für 3-4 Monate Hauptprojekt.
Ist es denn so von deinen Erfahrungen, die ja reichhaltig und auch in ganz verschiedenen Richtungen ausgehen, ist das denn ein hartes Pflaster, dein Berufsfeld, so aus deinen persönlichen Erfahrungen aus, gerade auch als selbstständiger Berufstätiger? Also ich stelle mir es ja so schwer vor, ich bin ja selbst auch berufstätig auch, ja, aber auch selbstständig vor allem, das ist schon manchmal gar nicht so einfach und ich frage mich, ob das in deiner Branche auch zum einen so schwer ist und zum anderen, ich wag's ja kaum zu sagen, das böse Wort, aber ne, KI, Bildgenerierung und so, die Verlockung für manche Teams ist nahe zu sagen, komm, machen wir einmal mit Journey und der soll uns irgendeine Illustration da rausgeben, statt dass wir teuer jemanden bezahlen. Wie ist es denn so, in diesem Feld zu arbeiten heute?
Ja, ist, wie du sagst, es ist halt so ein Karussell irgendwie, beziehungsweise so eine Achterbahn. Also es gibt Stellen, da läuft es total super und dann gibt es welche, da ist es auch total schwierig. Was ich zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, was mich erstaunt hat, war, dass das Corona-Jahr selber total gut lief. Und das danach auch noch. Und dann 22 war eine Katastrophe. Da war es richtig schwer. Da kam fast nichts rein an Aufträgen. Da musste ich auch echt die Rücklagen anzapfen. Und das hat sich dann auch wieder gefangen. Mittlerweile läuft es auch wieder besser. Aber das war dann doch relativ erstaunlich. Und ja, ich persönlich hatte, glaube ich, auch echt viel Glück einfach mit vielen Sachen, die eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt dann kamen, wenn's schwierig oder brenzlig wurde, kam eigentlich immer irgendwas von irgendwo her, wo ich sagte, oh, fällt mir ein Stein vom Herzen, dass ich jetzt hier daran arbeiten kann, das rettet mir jetzt gerade den Arsch.
Wie ist es denn gerade auch nochmal zu diesem Thema für dich dann, weil da bin ich auch mal neugierig, das zu erfahren, in solchen Stresssituationen tatsächlich auch kreativ zu arbeiten, weil ich habe das an irgendeiner anderen Stelle mal hier im Podcast auch schon erzählt, aber es schadet nicht, wenn ich es nochmal kurz erzähle. Es gibt ja manchmal wirklich Momente im Leben eines Selbstständigen, wo Dinge zusammenkommen, die alle scheiße sind. Zum einen so ein Klassiker wie Vorauszahlung Finanzamt, dann vielleicht noch eine Nachzahlung Finanzamt. Ja, genau. Das Geräusch können auch nur Selbstständige in Deutschland machen. Genau. Also sowas.
Das Beste ist richtig fette Steuernachzahlungen und dann werden natürlich die Vorauszahlungen auf das Niveau gesetzt.
Ja. Das ist.
Und dann darfst du beides gleichzeitig sagen.
Da hatte ich Ende letzten Jahres hatte ich genau so einen Moment und dann habe ich ganz kurz überlegt, Leute, ihr habt keine Ahnung, wie das jetzt hier klappen soll. Aber, jedenfalls genau. Ja, und was ich meine ist, also man hat dieses Spannungsfeld aus Forderungen, Geld und so weiter und dann ist man auch noch in einer Zeit, wie du es gerade skizziert hast, wo vielleicht gerade nicht so viele Aufträge los sind oder man sogar vom Ersparten leben muss. Und da frage ich mich, wie schaffst du es denn in solchen Phasen kreativ zu bleiben und kreativ zu arbeiten, was ja ironischerweise und gemeinerweise die Grundlage für deine Arbeit gewissermaßen ist.
Na, das Gute an dem ist, dass ich ja auch noch so ein weiteres kleines Metier habe, in dem ich mich beschäftige und das ist, dass ich seit ein paar Jahren jetzt für Musikkram relativ viel Artwork mache. Freunde von mir haben eine Band, für die habe ich jetzt 3 Platten, also nicht nur die Cover gemacht, sondern die ganzen Platten auch gestaltet. Gigposter, solche Sachen. Yeah. Und das sind dann die Dinge, für die ich dann im Prinzip vermehrt Zeit habe. Mhm. Und die auch den Funken so ein bisschen wieder anfachen. Mhm. Das ist also eigentlich ganz gut in dem Sinne. Also es gibt selten Zeiten, wo ich halt wirklich hier auf dem Sofa sitze und mich frage, so, was mache ich denn jetzt heute überhaupt? Ich muss eigentlich die Rechnung zahlen, aber habe absolut nichts zu tun. Es ist dann immer an der Ecke, gibt's immer irgendwas zu tun, und das mache ich dann auch gerne, auch wenn mir das finanziell überhaupt nicht hilft. Also die Sachen da sind, das sind reine Passionsprojekte. Da verlange ich hier und da natürlich ein bisschen ein kleines Honorar irgendwie, das aber auch in keinem Verhältnis zu dem steht, was man jetzt als Illustrator sonst verlangen kann. Mhm. Das ist reine Passion und das ist total geil, dass es das gibt. Weil das im Gegensatz dann auch zu so Sachen wie jetzt eine Introsequenz für ein Videospiel, du hast ja dann irgendwann schicken die Bands dir dann diese Platten, die du gemacht hast, und die hast du dann in den Händen. Und das ist was total Haptisches und Greifbares. Ja. Und total Schönes auch. Gerade heute, jetzt heute Abend, hat die Schwesterband von den wunderbar betitelten Earthbong, für die ich ganz viel jetzt schon gemacht habe. Die haben heute Abend ein kleines Konzert in der Bar 227. Das sind zwei Drittel von der Band spielen da auch in das so eine Neo-Krautrock-Band. Und da bringt mir der Klaas, der da der Gitarrist ist, bringt mir jetzt die neuen Platten mit, die wir gerade erst gemacht haben für Earthbound, die auch total geil geworden sind. Ich habe jetzt bisher nur Fotos und Videos gesehen. Wir haben die so gestaltet, dass sie, die haben so ein Kirchenfenster-Cutout im Sleeve außen, und du siehst durch, wenn du die Platte im Laden quasi stehen hast, siehst du nur einen Teil des Artworks durch diesen Cutout. Und wenn du das dann aufmachst und rausziehst, um die Platte aufzulegen, dann kommt drunter dann das ganze Bild zum Vorschein. Das bin ich sehr stolz drauf. Das hat vor allem, dass das auch alles geklappt hat im Zusammensetzen dann und in der Produktion. Ne? Also man macht das ja mittlerweile auch alles irgendwie über Distanz und hier am Computer, und dann kriege ich die PDFs geschickt und mach dann diese Cutout-Vorlage da drin und messe das alles dutzende Male nochmal ab. Stimmt das jetzt wirklich? Ist das wirklich korrekt? Ist da der Ausschnitt, ne? Der hat auch ein bisschen Spielraum, der dann zu sehen sein muss und so weiter und so fort. Und schicke das dann los, und dann kannst du ja eigentlich nur noch beten, dass das halt alles passt und dass nicht, dass dieser Cutout dann auch wirklich in der Mitte ist und dass die Vorlage stimmt. Weil früher, aus der Grafikerzeit kenne ich das noch, dann kriegst du erstmal ein Gut zum Druck wieder zurück, heißt das. Das ist quasi eine Vorabversion von dem Ding, wo du einmal nochmal checken kannst, ob das auch wirklich alles passt, ob das Layout richtig ist, ob die Farben korrekt sind, und dann kannst du zu dem Zeitpunkt nochmal Feedback geben und eventuell nochmal justieren, bevor es dann richtig in die Produktion geht. Das ist mittlerweile alles so on demand und gestreamlined, dass das eigentlich nicht mehr passiert. Du schickst da was hin und dann betest du und schließt die Augen, dass das alles gut rauskommt. Weil wenn du was falsch gemacht hast, dann sitzt du auf, keine Ahnung, 200-300 Stück, die alle Fehldrucke sind.
Oh mein Gott, da hast du mein Leben jetzt beschrieben vor kurzem. Ich habe hier tatsächlich als kleines Dankeschön für die, also hier OK Cool kann man ja bei Steady unterstützen, da gibt's auch Leute, die unterstützen das mit 10 Euro. Das ist ja da, also ich fall vom Stuhl, Summe. Und da habe ich mir gedacht, als Dankeschön mache ich sie zum, wenn ich das so erzähle, klingt das irgendwie gar nicht mehr so toll, aber mache ich sie zum Gegenstand eines Experiments. Und zwar, ich hatte immer irgendwie Lust, ein eigenes kleines Magazin zu designen und auch zu befüllen, also so ein Spielerheftchen einfach, und dann habe ich das gemacht und ich hatte ja keine Ahnung von sowas, und du, ohne Witz, du wirst jetzt herzlich lachen oder vielleicht auch nicht, ich habe dann erstmal, doof wie ich bin, angefangen, alles klar, ein Heftdesign, da öffnest du erstmal schön Word, und dann saß ich in Word drin und habe dann da, ohne Witz, mit Clipart, ey, und Screenshot Import versucht, mir da so ein Coverbild hinzurücken, und habe da Stunden verbracht, und dann kam ich irgendwann auf die Idee, weil es auch unten in meiner Taskleiste zu sehen ist, Moment mal, Ihr habt doch Adobe, ihr habt doch Photoshop, das ist doch das Bildbearbeitungsprogramm. Na klar mache ich das damit. Und dann bin ich in Photoshop reingelaufen wie so ein Dödel und habe dann jede, also die ersten 4-5 Seiten mit Text und Bild und Farben, alles in Photoshop. Und dann dachte ich mir, ja, es ist ganz schön mühsam. Also ich wünschte, es gäbe ein Programm, das nur dafür gemacht ist, Magazin zu machen. Und dann, ja, ohne Witz, cool, habe ich gesehen, bei Adobe im Angebot ist ein Programm, ein Zauberwerk namens InDesign und das, jawohl, ist exakt dafür gemacht und mein Gott. Ja. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, hat Wochen hat das gedauert, aber es war ein super schöner Prozess, weil ich habe da viel gelernt, also ohne Witz. Und dann, ja, eben genau der Moment, den du beschrieben hast, ich habe dann bei der Druckerei meiner Wahl, ne, da gibt's dann so eine Maske, habe ich das alles eingestellt und habe dann die Augen geschlossen, die Zahl auf die Minimumanzahl von 250 Exemplaren gesetzt und gedacht so, okay, here we go. Ich hoffe, das funktioniert. Hier sind mehrere hundert Euro, was das kostet. Das wird schon gut gehen. Und ich sag mal so, das Ergebnis im Großen und Ganzen, alles Paletti, aber die, ja, Leute, denen ich das jetzt per Post auch zuschicke, die kriegen alle noch so einen kleinen handgeschriebenen Gruß von mir und dann schreibe ich da auch immer nochmal dazu. Also, ist nicht perfekt, liebe Leute, aber ich habe mit Word angefangen. Ich habe mir das alles beigebracht und bisher habe ich auch nur zufriedenes Feedback bekommen. Aber mein Gott, ich kann es nachvollziehen.
Aha. Ja, guck mal. Und bei mir ist teilweise jetzt einfach auch das Layout über InDesign, um dann druckreife PDFs zu produzieren. Oh Mann, ey. Dann auch so teilweise noch nicht mehr durchsichtig genug oder da sind dann so viele gelbe Ausrufezeichen beim Preflight.
Oh Gott, PDF, ja. Oh.
Dass ich dann sage, weißt du was, das ist mir zu mühsam. Ich layoute das jetzt in Photoshop.
Ja, das ist alles so schlimm.
Aber das sind da natürlich ganz überschaubare Textmengen und dann geht das auch. Das, ja, ist ja nicht so wie ein Magazin oder Dingsdruck. Aber ja, das waren auch Sachen aus meiner Grafikerzeit damals noch. Da war InDesign gerade ganz neu. Das war so, das war so das Programm, was dem alten Titan Quark Express hieß das noch, hat dem hat InDesign das Spotlight gestohlen. God. Ich habe tatsächlich noch in Quark das Layouten und Typesetten und so weiter gelernt. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt mittlerweile. Ich glaube, InDesign ist mittlerweile Standard in dem Bereich. Ich habe da lange nichts mehr gehört, aber ich habe es auch lange nicht mehr gemacht. Tatsächlich. Aber da gibt es so viele Sachen, die man beachten muss. Das ist schon... Ist gut, dass man das lernen kann.
Ja, wirklich. Also es war auch wirklich eine tolle Lernerfahrung, aber es war auch kein leichter Prozess. Aber apropos nicht leicht. Du hast im Vorfeld schon gesagt und man hört es hier und da, aber auch nur ganz selten, keine Sorge. Du bist ja noch ein bisschen angeschlagen, ne? Du bist ja erkältungstechnisch und so. Ja. Ich will dich jetzt nicht mehr zu Tode, fordern. Das ist natürlich genau die Formulierung, die ich wollte, aber du weißt, was ich meine. Deswegen, ich erlaube mir noch eine kleine Frage jetzt zum Schluss, weil das wird, glaube ich, nicht nur mich interessieren, sondern auch nochmal die Leute da draußen. Und zwar, gibt's denn aktuelle ein Projekt, gerne auch in der Welt der Spiele, an dem du illustrationstechnisch beteiligt bist und kannst du das verraten? Also im Sinne von, wo können die Leute als nächstes nach deiner Kunst Ausschau halten?
Ja, also das Letzte, was wir gemacht hatten, war der Teaser-Trailer für Surviving Deponia, nochmal ein Daedalic-Projekt, was ja zum Glück da von dem Shutdown nicht wirklich beeinträchtigt war, weil das von Anfang an extern geplant war. Da habe ich jetzt tatsächlich den Anschluss so ein bisschen verloren, weil ich weiß, dass da mal geplant war, dass da noch mehr Zwischensequenzen passieren. Mhm. Da weiß ich aktuell nicht, wie der Status ist, weil da auch eben sich durch Gollum und alles Mögliche viel verändert hat bei Daedalic in sehr kurzer Zeit. Das war jetzt quasi das Letzte, was ich gemacht habe, wo ich richtig stolz drauf bin, weil ich das auch total geil finde, wie das geworden ist. Und das war nochmal so ein wie früher. Wie früher, Deponia. Stil, Jolot hat die Figuren gemacht und das Storyboard gezeichnet dafür, der auch damals bei Deponia schon dabei war. Sandra Schwarz hat die Hintergründe gemacht, die ich auch von Daedalic kenne. Total schöne Zusammenarbeit.
Schön.
Und total cooles Ding. Und ich hoffe, dass da irgendwie vielleicht nochmal irgendwie was wiederkommt für uns. Ich weiß es aktuell gar nicht, wie da der Stand ist. Mhm. Aber was jetzt konstant immer mit mir an Bord gemacht ist, sind die kleinen Intro-Trailerchen für die Dungeon-Events bei Shakes and Fidget.
Ach Quatsch, ach cool.
Die mache ich zusammen mit Marvin Clifford und Andreas Ademek macht da die Koloration. Und da haben wir jetzt echt schon einen ganzen Haufen von den Dingern rausgeballert. Und da haben wir jetzt gerade erst Storyboard-Meeting gehabt für ein neues. Und das ist jetzt die nächste Arbeit, an der ich sitzen werde. Und das wird wieder so ein weihnachtsthematischer kleiner Trailer, der jetzt schon im Board super witzig ist ja. Und super Spaß machen wird, das umzusetzen. Da habe ich total Bock drauf. Cool. Und das wird das nächste sein.
Kurz für die Leute, für den Kontext, also Shakes and Fidget, das ist so ein, ich sag mal, ein Mobile-Idle-Game. Super erfolgreich. Ich habe gerade nochmal geguckt, 4,7 ist die Sternebewertung bei also fast 28.000 Bewertungen. Und vor allem, also ich habe das Spiel selbst nie gespielt, aber ich kenne es eben. Deswegen, ich kann nichts über die Qualität sagen, aber was ich sagen kann, ist die Illustration, und das sieht man auch schon in den Screenshots, und überhaupt die Bildsprache in diesem Ding ist so ausdrucksstark. Ich finde das sehr einnehmend auf eine sehr positive Art und Weise. Also quasi nochmal ein Kompliment durchgeschoben. Es ist einfach ein Spiel, das man sich gern ansehen kann.
Ja, ich habe selber auch nicht nur kurz angespielt, ja. Tatsächlich. Also ich kenne es auch nicht so richtig, aber war halt auch total begeistert von dem Artwork und von wie ausdrucksstark diese Figuren sind, ja. Und wie halt auch wie zu besten Deponia-Zeiten der Slapstick ganz ja. vorne steht und das auch heißt, dass man sich in der Animation halt auch richtig austoben kann. Da gibt's eigentlich ja. nichts, was nicht geht. Und je witziger und krasser und ausdrucksstärker das ist, umso besser. Das ist natürlich eigentlich das Beste, was man machen kann.
Cool. Du, ich würde sagen, ich halte mich am Riemen und möchte deine Stimme schon. Deswegen, ich sage einfach an dieser Stelle ein ganz, also wirklich großes Dankeschön für die Einblicke in deine Arbeit, jüngere Projekte, ältere Projekte. Ich fand's hochinteressant. Ich freue mich, dass wir es jetzt zusammen geschafft haben.
Ja, ich mich auch. Sehr schade. Es ging sehr schnell ja, vorbei, ne? Tatsächlich. Dann doch sehr kurzweilig. Und,
schön, da freue ich mich.
Sehr sympathisch.
Toll.
Vielen Dank dir auch.
Du, ich freue mich.
Vor allem fürs Interesse.
Ja, also hallo, vielen Dank dir für deine Zeit und wie gesagt, behalt das hier alles im Blick, ne? Ich weiß ja jetzt, wo ich gucken muss, um deine Arbeit zu verfolgen und wer weiß, ne? Wir hören uns in Zukunft bestimmt nochmal zu einer anderen Gelegenheit, ich würde mich freuen.
Das hoffe ich sehr, ja.
Top.
Ich auch.
Dann winke ich dir zu und sag einfach tschüss.
Alles klar, Dom, bye bye, ciao. Tschüss.
So, das war mein Gespräch mit Rino Pelli und jetzt, wo die... ich sage einfach mal, wo ein Großteil der Leute nehme ich an, jetzt schon weggeschaltet, dann kann ich dem kleinen verbliebenen Rest noch was verraten und zwar zu meinem Urlaub nochmal zurückkehren, zu meinem unwichtigsten Thema heute in dieser gesamten Stunde. Naja, also ich werde fahren in den hohen Norden von Dänemark, da war ich letztes Jahr schon, aber dieses Mal geht es nicht ganz so weit hoch. Es wird aufregend, es wird einsam, es wurde sichergestellt bei der Buchung dieser Reise, dass im Umkreis von mindestens 10 bis 15 Kilometer keine Spur von Zivilisation ist. Hat am Anfang Glücksgefühle in mir ausgerufen. Mittlerweile informiere ich mich, wie man Speere und Schwerter schmiedet, ne? Für den Fall des Falls, dass der Werbär angreift. Naja, jedenfalls wünscht mir Glück. Wir hören uns, wenn alles klappt, wieder in einer Woche. Beziehungsweise ist ja gelogen, stimmt gar nicht. Ich habe natürlich Folgen vorbereitet. Das heißt, für euch passiert im Grunde gar nichts. Der Onkel hier aus dem Mikrofon hat einfach nochmal Quatsch erzählt. Beziehungsweise, es stimmt ja, aber ihr werdet es nicht merken. Naja, ihr redet mir um Kopf und Kragen, Leute. Urlaub ist notwendig. Wir hören uns ganz bald wieder, beziehungsweise wie immer. Ne? Es bleibt ja alles wie im Alten und ihr wisst Bescheid. Tschüss!